Heute spreche ich mit Professor Matthias Gorenfloh.
Bei älteren Kindern, die zum Beispiel schon laufen können, da kann man Kopfstand machen. Also Kopfstand habe ich aus meiner Tätigkeit in Belgien mitgebracht als hocheffektive Maßnahme, die auch in Deutschland funktioniert, um eine supraventrikuläre Tachykardie zu unterbrechen. Das ist effektiv als eine der Maßnahmen, die letztendlich auch noch mit Bordmitteln ausgelöst werden kann.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Professor Dr. Matthias Gorenfloh. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pädiatrischer Intensivmediziner und vor allem Kinderkardiologe. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler am Universitätsklinikum in Heidelberg. Und er ist der ärztliche Leiter des EMA-Zentrums, Spezialambulanz für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir wollten heute gerne über so ein paar Dinge sprechen, die den Kinderkardiologen immer wieder bewegen und quasi sozusagen Tipps aus der Trickkiste des Kinderkardiologen für den niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt besprechen. Und das ist für Sie als Kinderkardiologe immer auch die gute Gelegenheit, Wünsche an die Niedergelassene loszuwerden, zu sagen, Leute, was wünsche ich mir jetzt wirklich sehr, wenn ihr Kinder in eurer Praxis seht. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Gerne.
Herr Gorenfloh, lassen Sie es uns doch mal einfach machen. Da kommt in die Kinderarztpraxis ein Kind, das hat einen banalen Infekt. Oder sagen wir mal, es hat Durchfall. Nichts, was den Kinderkardiologen eigentlich betrifft. Haben Sie trotzdem Wünsche an den Niedergelassenen als Kinderkardiologe?
Ja, es ist sicher so, dass kinderärztlich gut untersucht wird. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Was aus meiner Sicht bei jedem Kind obligat ist, dass man, zumindest wenn man es zum ersten Mal sieht, dass man den Puls an allen vier Extremitäten tastet. Und somit beispielsweise auch eine Hauptschlagader-Fehlbildung, Koarktation mit diagnostizieren kann oder mit einer guten Näherung auch ausschließen kann. Blutdruck messen ist ein sehr wichtiges Instrument, nicht nur in der Adultenmedizin, sondern auch in der Kinderheilkunde. Und Blutdruckmessung am rechten Arm mit einer entsprechend adäquat gewählten Manschette ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt bei der Evaluation eines Patienten.
Also da würden Sie sagen, nehmen wir mal an, der Bursche kommt jetzt wegen einem Infekt, aber der hatte in der Woche davor eine normale Vorsorge und der Kinder- und Jugendarzt hat das alles so gemacht, wie Sie sich das vorstellen, dann muss er das jetzt nicht bei dem Infekt nochmal neu machen, oder?
Wenn derjenige, der das zweite Mal jetzt das Kind sieht, derjenige ist, der auch die erste Untersuchung gemacht hat, dann ja. Wenn ich aber ein Kind zum ersten Mal sehe, glaube ich, ist das obligat.
Okay. Also der Rat quasi einmal die Erstvorstellung, einmal den Cardio-Basis-Check-up und nur nochmal zur Wiederholung Pulse, alle vier Extremitäten und ein Blutdruck am rechten Arm reicht Ihnen? Oder wollen Sie einmal rundherum?
Nein, also das ist schon mal, muss jemand damit rechnen, dass natürlich Zeit ein kostbares Gut ist, aber mit einer Blutdruckmessung am rechten Arm, Tasten von allen Pulsen der Extremitäten, dann kommt man schon genügend weiter, um bestimmte Dinge auszuschließen oder zu erfahren.
Naja, okay. Und dann haben wir ja altersabhängige Blutdrucknormwerte. Wo schaue ich dir danach?
Ja, ich habe so einen Link zur Verfügung gestellt, der von der Deutschen Hochdruckliga auch entsprechend herausgegeben wurde. Frau Professor Wühl hier von der Klinik in Heidelberg hat da federführend dran teilgenommen. Gibt es eine Tabelle, die man wunderbar sich ausschneiden kann, neben das Blutdruckmessgerät leben kann, steht pro Alter der entsprechende höchste Normwert drauf, sodass man automatisch erfahren kann, Achtung, dieser Patient liegt deutlich drüber oder ist an der Grenze und es hilft enorm.
Okay, das verlinken wir in die Gesprächsnotizen, aber für jetzt schon mal, das ist www. hochdruckliga.de, richtig?
Ja, korrekt. Ich kann es Ihnen sofort nochmal sagen. Ich habe es hier. So, das ist das basiswissen-kinder.pdf von der hochdruckliga.de. Also unter hochdruckliga.de, wenn man das googelt, dann kommt man genau dahin.
Okay, also lohnt sich für diejenigen, die das noch nicht haben. Normwerte ist ja wirklich immer wieder eine schwierige Geschichte. Bei uns in der Klinik wird es zunehmend üblich, dass gar nicht mehr so richtig Blutdruckwerte, also systolisch, diastolisch genannt werden, sondern häufig, und ich habe den Eindruck, häufig so, je intensiver es wird, umso häufiger wird es benutzt, dass vom MAD gesprochen wird. Reicht uns das oder reicht uns das nicht? Wie zufrieden sind Sie als Kinderkardiologe damit?
Also natürlich ist es vor allem im stationären Bereich und vor allem auch im Intensivsetting ist ein mittlerer arterieller Druck wesentlicher Kenngröße für die Organperfusion oder für die Kraft, die die Organperfusion aufrechterhält. Dennoch denke ich, ist es die Angabe von einem systolischen, diastolischen Druck in der klassischen Weise extrem wichtig, weil uns ja auch die Amplitude eine ganze Menge verrät. Beispielsweise bei einer schweren Aorteninsuffizienz habe ich eine hohe Blutdruckamplitude. Ich werde hohen systolischen, niedrigen diastolischen Druck haben bei unter Umständen völlig normalen MAD.
Okay. Und messen wir noch Blutdruck? Also eigentlich, sage ich mal, die Alltagsroutine ist ja, wir messen gar nicht mehr Blutdruck, so wie wir es mal gelernt haben, so mit Stethoskop und Manschette und Hören, sondern wir benutzen eine Maschine. Wie gut sind die denn? Wie verlässlich ist denn das?
Also die oszillometrische Messung hat naturgemäß eben ihren Fehler dann, wenn die Organperfusion zum Beispiel auch an der Grenze ist. Ich kann durchaus auch bei einem Patienten, der im Kreislaufschock ist, einen Blutdruck messen, der überhaupt nicht mehr so vorhanden ist. Das muss man wissen. Trotzdem sind diese Geräte sinnvoll, weil mit der richtigen Manschette angewendet und natürlich auch im richtigen Setup. Ich denke, in der Praxis werden die wenigsten Kinder im Schockzustand kommen, sondern die werden mit Eltern gebracht, kommen zu Fuß oder mit dem Buggy oder wie auch immer zum Kinderarzt und erfahren dann dort eben eine Blutdruckmessung. Und bei den Patienten ist es zumindest in der Näherung eine sehr gute Abbildung von dem zu erwartenden realen Blutdruckwert, wenn man ihn dann blutig messen würde, was man natürlich nicht macht.
Na, wie viel, was für eine Rolle spielt denn das Thema Aufregung bei Kindern, also bei Erwachsenen, weiß man das, da gibt es diese White Coat Hypertension, immer nur wenn ein Arzt sich nähert, kriege ich hohen Blutdruck. Kinder finden es nicht immer lustig, einen Blutdruck gemessen zu bekommen, brüllen manchmal ziemlich rum. Kann ich damit irgendwas anfangen mit so einem Wert?
In der Regel ist es, das macht es auch schwierig, ist es leider so, ein Wert bei Aufregung bei einem unruhigen Kind wird erstmal rein von der Messwertmethode nicht gut sein. Unter Umständen wird es gar nicht funktionieren. Das Gerät liefert mir eine Fehlermeldung. Ich kann bei diesem Kind keinen Blutdruck messen. Und die oszillometrische Messung bei dem Apparat steigt dann aus. Wenn der Blutdruck zwar messbar ist, aber dann zu hoch, muss man natürlich die Gemütslage des Kindes mit einbeziehen in die Bewertung. Und ich weiß, es ist eine undankbare Aufgabe. Letztendlich heißt es dann, dass man eine Chance zu einem Zeitpunkt X haben muss, dann auch mal einen Blutdruck zu messen, von dem man sagt, der ist in einer halbwegs ruhigen und nicht Schreiphase aufgenommen, weil selbstverständlich steigt der Blutdruck bei Agitiertheit an. Das wissen wir ja aus der Adultenpopulation von zahlreichen Messungen aus Fußballstadien, wo Spitzenwerte dann dokumentiert werden, sowohl im venösen System, in der Pulmonalarterie wie auch beim arteriellen Blutdruck.
Okay. Unterstreicht wieder die eminent wichtige Rolle unserer MFAs/unserer Kinderkrankenschwestern, die einfach da den entscheidenden Moment abpassen und auch all ihre professionellen Tricks anwenden. Immer wieder ohne diese Berufsgruppen wären wir Ärzte gar nichts. Kann man vielleicht jetzt auch nochmal hier ein herzliches Dankeschön sagen. Worüber wir heute nicht reden, ist über Synkopen, weil wir eine eigene Podcast-Folge dem Thema Synkopen haben, mit Herrn Professor Kerst hier bei uns aus dem Olga-Hospital. Wenn wir so daran denken, dass das Herz nicht richtig tut, denken wir automatisch an Herzinsuffizienz und wir, die wir gestraft wurden mit diesen Kreuzeltests, wussten alle irgendwie dicke Beine, Ödeme, ist sozusagen klassisches Herzinsuffizienzzeichen. Jetzt sind wir ja in der Kinderheilkunde, ist ja manches ein bisschen anders. Worauf achtet denn der Kinderkardiologe, beziehungsweise wann denkt der Kinderkardiologe, ups, da könnte irgendwie eine Herzinsuffizienz dahinter stehen?
Also letztendlich fängt es da schon mit der Anamnese an und dem Bericht der Eltern, die zum Beispiel dann ganz banal beim Säugling erwähnen, dass das Kind anders aussieht, weil ein junger Säugling seine Ödeme eben im Gesichtsbereich ablagert und dementsprechend dann die Augenlider anschwellen und das Gesicht anders aussieht. Man merkt es im Säuglingsalter, auch wiederum anamnestische Daten daran, wie das Trinkverhalten ist. Trinken ist das, was ein Säugling am meisten anstrengt. Dementsprechend wird er dann, wenn er herzinsuffizient ist, weniger trinken, unruhiger trinken, nicht vollständig trinken. Das sind alles Dinge, die wir schon über die Anamnese rausbekommen. Schnelles Schwitzen, das Eltern berichten, das Kind muss zweimal pro Nacht der Body gewechselt werden, weil es klatschnass ist, obwohl die Umgebungstemperatur und die Decke, die man halt dann so wählt, wie es der Jahreszeit angemessen ist, passt. Trotzdem massives Schwitzen. Tachypnoe, auch das merken einzelne Eltern, berichten, dass das Kind beschleunigt atmet. Das sind erstmal alles einfache Zeichen jetzt beim Säugling. Von daher ist das die Kombination, die im Säuglingsalter in Frage kommt. Bei älteren Kindern, Kleinkinder, Schulalter sind es dann schon die klassischen Dinge, wie dass die Belastbarkeit auf einmal zurückgeht. Also auf einmal gehen bestimmte Dinge nicht mehr, die früher gingen. Und man darf dabei nicht unterschätzen, dass Kinder in aller Regel immer alles versuchen zu leisten und sich dann selbst zurücknehmen. Ne? Beispielsweise ein Kindergartenkind wird dann häufiger in die Ruheecke gehen, also noch Verhaltensänderungen, weil Kinder eben weniger klagen als Erwachsene.
Okay, das heißt auf subtilere Zeichen achten und beim Säugling nochmal, also das, was wir beim Erwachsenen denken, wir können die Ödeme, die was mit der Niere zu tun haben und die Ödeme, die was mit dem Herzen zu tun haben, klinisch voneinander unterscheiden. Da sagen sie, Ödeme im Gesicht kann durchaus auch kardiale Ursache sein und muss nicht das nephrotische Syndrom sein.
Genau, beim Säuglingsalter auf jeden Fall.
Okay, und aber ansonsten schlechte Belastbarkeit bei den älteren Kindern ist sicher ein Thema. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen, liebe Kinderärzte, denkt mal dran, ich erinnere mich an 2, 3 Fälle, wo Symptom X doch irgendwas mit dem Herzen zu tun hatte und wo man vielleicht nicht so unbedingt dran gedacht hat?
Ja, es ist zum Beispiel der chronisch schreiende Säugling, der ja in der Pädiatrie ein häufiges Problem ist und es sind vielschichtige Ursachen. Eine kardiale Ursache ist leider die fehlortige Ursprung der linken Kranzarterie, die dann in die Pulmonalarterie einmündet, was letztendlich zum Substratverlust für das Herz führt, zu Minderperfusion und dann ähnlich wie beim Erwachsenen zu Ischämie. Und das tut weh. Und dementsprechend schreit auch ein Säugling vor Schmerzen, weil er eben quasi Infarktschmerzen hat. Das ist Gott sei Dank ein sehr seltenes Krankheitsbild, ja. Es ist aber leider auch ein sehr gravierendes. Und wenn ich so die Kombination habe von einem sehr schrill schreienden Säugling, der kaum zu beruhigen ist, plus Tachypnoe, plus entsprechende auskultatorische, möglicherweise feinblasige Rasselgeräusche, dann ist es unter Umständen dieses Kind, was eben diese fehlortigen Ursprung der Kranzarterie hat und dementsprechend massiv Herzinsuffizienz zur Diagnose kommt.
Okay, spannend. Also Differentialdiagnose des anhaltenden Schreiens, da denkt der Kindergastroenterologe wie ich natürlich immer an die Invagination. Aber wenn es denn die nicht ist, darf man durchaus ja auch mal an das Herz denken. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass wir über unsere Notaufnahme in letzter Zeit ein solches Kind aufgenommen haben. Wie oft sehen Sie das so?
Also wenn man jetzt in einer Klinik arbeitet, die so ja, plus minus 400 Hertz OP pro Jahr macht und Umgebung von 160 Kilometer etwa versorgt, dann sehen Sie das durchaus ein, zwei Mal pro Jahr. Das ist schon in der Frequenz da. Das liegt unter 1% aller angeborenen Herzfehler, ist schon richtig, sodass es nur einige Patienten betrifft in einem größeren Kollektiv. Dadurch, dass das aber ansonsten nicht erkannt zum Tode führt, nur umgekehrt eine gute therapeutische Chance hat, wenn man mit moderner Herzchirurgie das Problem dahingehend wieder normalisiert und beseitigt, indem man die Kranzarterie dahin bringt, wo sie eigentlich hingehört, beziehungsweise einen Bypass auf die Kranzarterie näht, ist es umso wichtiger herauszufinden, dass ein Patient eben genau dieses Problem hat. Und das Schwierige ist die Seltenheit, ja.
Und der Doktor in der Notaufnahme macht dann was? Was ist quasi dann das, was uns dann am Ende zur Diagnose führt?
Also der Doktor.
Also außer einem Echo natürlich, aber das mache ja nicht sofort.
Ich glaube, für den Doktor in der Notaufnahme ist das Drandenken schon mal enorm wichtig. Das Stethoskop ist nach wie vor eine mächtige Waffe des Kinderarztes. Man kann nämlich geübt durchaus hören, dass diese Patienten in aller Regel einen vierten Herzton haben, der da überhaupt nicht hingehört. Hört sich dann an wie so ein Pferdchen, was über die Wiese läuft. Und das ist ein völlig anderer Rhythmus als ein normaler erster und zweiter Herzton oder noch einen dritten dabei, der physiologisch sein kann, aber der vierte ist nie physiologisch. Und das zum Beispiel in der Kombination mit dem Bild einer eher obstruktiven Bronchitis. Sie sehen einen weißen, grau-weißen Säugling, der tachypnoisch ist, einen Galopprhythmus hat und dann noch ein expiratorisches Wheezing, das hochverdächtig auf eine schwerste Herzinsuffizienz.
Okay, good old fashioned Doktor, gucken und Stethoskop benutzen und nicht gleich nach dem Echo schreien, ist sowieso gut. Die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte tun das natürlich regelhaft, weil sie natürlich nicht immer ein Echo zur Verfügung haben, aber auch unsere jungen Klinikärzte. Der ein oder andere neigt vielleicht schon dazu, das Stethoskop eher unterzubewerten, sagen Sie es mal vorsichtig. Also gut, vierter Herzton wäre klinisch das, wo Sie sagen würden, also Leute, hört mal aufs Herz und wenn da irgendwas komisch ist, dann werdet hellhörig. Okay. Das war jetzt so ein bisschen die Geschichte Herzinsuffizienz. Dann ist ja was relativ Häufiges, was auch in den Praxen und auch in den Notaufnahmen auftaucht, Rhythmusstörungen. Und da meistens ja irgendwie Tachykardie. Also Tachykarde-Rhythmusstörungen sind ja durchaus was Häufiges. Gibt es da wesentliche Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen?
Ja, bei Kindern haben wir als häufigste Form die supraventrikulären Herzrhythmusstörungen, supraventrikuläre Tachykardien. Beim Erwachsenen dann eher Vorflattern oder bei ischämischer Herzmuskelerkrankung dann auch die entsprechenden ventrikulären Tachykardien. Sind wie gesagt im Kindesalter die supraventrikulären. Wir haben im Kindesalter für die supraventrikulären Tachykardien Häufigkeitsgipfel im ersten Lebensjahr als Re-Entry-Tachykardien, die da sehr häufig sind. Und einer der wesentlichen Unterschiede, der auch für mich nach wie vor faszinierend ist, ist, dass ein junger Säugling mit einer Re-Entry-Tachykardie, Frequenz von 250 bis 280, durchaus auf dem Arm der Mutter spontan atmend in die Ambulanz kommen kann, weil er auffällt durch Trinkschwierigkeiten beispielsweise, während das im Erwachsenenalter mit einem sofortigen Kreislaufzusammenbruch verbunden wäre.
Okay, also supraventrikuläre Tachykardie ist tatsächlich was, was auch die Kinder von den Erwachsenen in ihrer Häufigkeit unterscheidet. Also quasi der rattert los aus irgendeinem Grund. Und wenn die jetzt losrattern, was machen wir diagnostisch, therapeutisch? Wie kriegen wir das raus? Was machen wir wo?
Ja, also ich glaube, der Niedergelassene, der wird die Tachykardie als solche diagnostizieren. Im niedergelassenen Bereich gehört nach wie vor, das EKG gehört nach wie vor zur kinderärztlichen Ausbildung und zur Domäne. Ich gehe davon aus, dass viele ein EKG haben, dann auch den Rhythmus als solchen dokumentieren können. Und dann, wenn das schmalbasig Tachykardie ist, dann unter Umständen vor Ort schon anfangen können, mit symptomatischen Maßnahmen, indem sie beispielsweise ein Cold Pack dem Säugling dann ins Gesicht drücken und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass das Rettungssystem aktiviert wird, dass der Patient dann in jedem Fall in eine Notaufnahme gebracht wird, wenn er in solcher Tachykardie länger ist.
Okay, gibt es da Grenzwerte, wo Sie sagen, also Leute, die wollen wir auf alle Fälle sehen?
Ja, ich glaube, das ist der Patient, der auch sichtbar zirkulatorisch eingeschränkt ist und vor allem der Patient, bei dem das nicht bekannt ist. Ich denke, es ist durchaus so, dass Eltern mit dem Kind zum Kinderarzt gehen, bei dem bereits eine diagnostizierte supraventrikuläre Tachykardie unter Medikation dann bekannt ist. Und da ist es natürlich absolut okay, wenn der vor Ort befindliche Kollege oder Kollegin nachschaut, wie ist die Frequenz, wie ist der Zustand des Kindes. Kann man Rücksprache mit dem Zentrum unter Umständen an der Dosis akut was ändern? Muss der Patient dann in die Klinik? Wollen wir warten? Alles Möglichkeiten. Beim jungen Säugling, dem es nicht gut geht, der muss kommen.
Mhm. Und Sie haben vorhin gesagt, wenn die schmal sind, also schmal, wir reden da jetzt über die QRS-Komplexe, aber ist nicht bei einer Tachykardie von 180, sind die nicht immer schmal?
Nein, das muss nicht sein. Also es gibt auch die Reentry-Tachykardie sogar mit breitem QRS-Komplex, weil über den sogenannten Aporisationsblock, das heißt, wenn Bahnen so oft benutzt werden, dann werden die auch teilweise müde. Die Erregungsausbreitung läuft dann eher langsamer. Das heißt, auch bei einer klassischen supraventrikulären Reentry-Tachykardie kann leider auch der QRS-Komplex breiter werden. Richtig, aber im Unterschied zu einer ventrikulären Tachykardie habe ich dann meistens eine fixe Koppelung von einem P zu einem R, wenn es ein P gibt. Oder umgekehrt, bei der ventrikulären habe ich eingestreut oft P-Wellen, die gar nichts mit dem QRS-Komplex zu tun haben, was wiederum diagnostisch für die ventrikuläre Tachykardie ist.
Okay. Haben wir alle irgendwie mal gelernt, aber natürlich, wenn wir beide mal in die Schuhe des Niedergelassenen, der alleine in seiner Praxis steht, der ein Kind hat, das dem es A nicht gut geht, B, man denkt, jetzt müssen wir den Notdienst bestellen und C, machen wir noch ein EKG. Da sehen wir jede übersehene P-Welle durchaus nach, oder? Also das ist gut.
Absolut.
Und toll, wenn der Niedergelassene das macht, aber niemand von uns würde danach die Nase rümpfen und würde sagen, hat er wieder nicht gesehen. Machen wir nicht, ne?
Das ist vollkommen richtig, weil ich darf Ihnen das auch sagen, das dauert auch an der Klinik oftmals einen Tag oder zwei und drei und vier EKGs, wenn die Tachykardie wiederkommt, bis man diese schwierige Unterscheidung dann dort treffen kann. Ganz klar, das ist manchmal nicht trivial.
Bevor wir unser spannendes Thema fortsetzen, möchten wir Ihnen das TAPFI-Pflaster vorstellen. Haben Sie gewusst, dass über 60% der Kinder Angst vor dem Impfen haben? Diese Furcht resultiert oft aus frühen negativen oder schmerzhaften Erlebnissen, die die Einstellung zu Impfungen und Arztbesuchen auch später im Erwachsenenalter negativ beeinflussen können. Um dem vorzubeugen, gibt die STIKO verschiedene Empfehlungen für ein stress- und schmerzarmes Impfen. Darunter auch die Anwendung eines lokalanästhetischen Pflasters wie TAPFI. TAPFI enthält eine bewährte Wirkstoffkombination aus Lidocain und Prilocain, die die Haut betäubt und schon ab der Geburt angewendet werden kann. Das TAPFI-Pflaster wird einfach eine Stunde vor dem Impftermin von den Eltern aufgeklebt und direkt vor der Impfung wieder entfernt. Klinische Studien zeigen, dass durch TAPFI sowohl die Schmerzen beim Einstich als auch bei der Injektion signifikant reduziert werden. TAPFI gibt es rezeptfrei in der Apotheke und ist für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Sie TAPFI auch für Ihre jungen Patienten ausprobieren möchten, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Okay, also wir freuen uns über ein EKG, wir freuen uns auch gern über einen mitgebrachten Streifen. Das hilft auch durchaus, wenn man das aus der Praxis dann mitkriegt. Und so Klassiker wie Cold Pack ins Gesicht, macht man das noch? Was macht man noch? Also man hat ja früher jede Menge Sachen gelernt, also Eis, Bulbusdruck, Karottesdruck. Was davon ist noch okay, was darf man nicht mehr?
Ja, also in der Praxis werden jetzt vielleicht viele, die dort arbeiten, einwenden, sagen, Moment mal, ich bin kein Orthopäde, ich habe kein Coolpacks. die ich dann jemand aufs Knie geben kann und die habe ich in der Kinderarztpraxis sowieso nicht. Gut, dann macht er gar nichts, ist auch gut und guckt, dass der Patient kommt. Wenn man die hat und damit Erfahrung hat, dann kann man damit anfangen, wenn man sich sicher ist. Ansonsten, wenn die bei uns sind, die Patienten, mit entsprechendem IV-Zugang, dann werden wir sehr wohl erstmal diese symptomatischen Maßnahmen machen, wenn wir eine schmalbasige Tachykardie haben, um mal mit Coolpacks im Gesicht arbeiten. Das sieht vielleicht nicht schön aus, ist aber effektiv und schadet dem Kind auch nicht. Der Furor, der dann entsteht beim Kind, führt dazu, dass es eben zu einem massiven Vagusreiz kommt und darüber wird dann die Tachykardie unterbrochen.
Und, wie lange mache ich das?
Ja, das machen wir schon mal 1-2 Minuten, gucken, dass die Atmung natürlich nicht verlegt wird und dann schauen wir mal, ob ein Effekt da ist oder ob das zu gar nichts führt.
Das können wir vielleicht auch den jungen Kolleginnen in der Notfallambulanz sagen, man ist dann nicht der allerbeliebteste, die allerbeliebteste Ärztin. Da kommen Eltern mit einem Kind, dem es nicht gut geht und dann macht man sowas Böses wie ein Coolpack ins Gesicht drücken. Aber es ist effektiv, da muss man dann auch so ein bisschen die strengen Blicke der Eltern aushalten.
Ja, ich glaube, wenn man sagt, warum man das tut, wird da auch Verständnis verherrschen und ist natürlich in dem Sinn auch jetzt kein schöner Anblick, aber es ist halt effektiv und es ist sicher in der Anwendung, sicherer als irgendein Medikament, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man eben auf die medikamentösen Maßnahmen gehen.
Und an physikalischen Maßnahmen, was ich vorhin gesagt habe, Karotis, Bulbus, macht man sowas noch?
Das ist Geschichte. Also okay. Niemand sollte mehr an einem Bulbus drücken, das ist viel zu gefährlich und das ist einfach Geschichte der Medizin. Und Karotis einem Säugling und überhaupt zu drücken, das kann ich auch niemandem empfehlen, das machen wir auch nicht mehr und andere auch nicht.
Und dann haben Sie vorhin gesagt, es geht eigentlich darum, sozusagen Ärger beim Kind auszulösen, damit durch diesen Ärger mal richtig viel Vagusstimulation kommt. Gibt es noch andere Tricks außer dem Coolpack?
Ja, es gibt zum Beispiel bei älteren Kindern, die zum Beispiel schon laufen können, da kann man Kopfstand machen. Also Kopfstand habe ich aus meiner Tätigkeit in Belgien mitgebracht als hocheffektive Maßnahme, die auch in Deutschland funktioniert, um eine supraventrikuläre Tachykardie zu unterbrechen. Das ist effektiv als eine der Maßnahmen, die letztendlich auch noch mit Bordmitteln ausgelöst werden kann. Das Auslösen von Erbrechen ist schon eine andere Kategorie. Da darf man nicht alleine sein, sollte man Patienten auch nicht alleine empfehlen. Man muss dann schon in der Situation sein, wo man sagt, ich kann das kontrollieren, wenn ich das anwende.
Okay, und also das mit dem Kopfstand ist jetzt nicht irgendwie so eine Gurnflow-persönliche Nummer, sondern da gibt es schon Daten dafür.
Also ja, also ich kann Ihnen sagen, dass das in Flandern hocheffektiv bei 6 Millionen Menschen in dem Einzugsgebiet angewendet wurde, ja.
Okay, aber das heißt, die dürfen gar nicht gut trainiert sein im Kopfstand, weil wenn sie das ganz cool und ohne Aufregung machen, ist wieder blöd.
Ja, also da bei dem, der Kopfstand macht, der muss sich auch nicht aufregen. Da wirkt schon die Blutmenge, die in den Kopf läuft, die dann den entsprechenden Vagusreiz auslöst. Ja.
Okay, also das heißt, einer, der in Yoga trainiert ist und Kopfstand kann, dem kann man sagen, jetzt machen wir Kopfstand hier.
Der wird auch, wenn das prinzipiell funktioniert, wird auch der davon profitieren. Auch wenn er sonst viel Kopfstand macht, auch wenn er keine Tachykardie hat.
Okay, also habe ich noch nie gehört. Sehr spannend. Sie hatten das Erbrechen als eine Option erwähnt, sich der supraventrikulären Tachykardie zu nähern. Das klingt ja ein bisschen gemein und ein bisschen brutal. Kann man das mit allen Kindern machen?
Das geht selbstverständlich nur, wenn jemand kooperativ ist. Also nicht beim Säugling, nicht beim Kleinkind. Das geht bei jungen Erwachsenen und bei Schulkindern, die man entsprechend instruieren kann.
Okay. Also nicht bei Säuglingen Erbrechen induzieren. Coolpack kennen wir. Bulbusdruck machen wir auf keinen Fall mehr. Karotisdruck machen wir auch auf keinen Fall mehr. Kopfstand ist eine Möglichkeit und Erbrechen induzieren ist auch eine Möglichkeit, die jetzt kinderkardiologisch approved ist und die man durchaus mal versuchen könnte. So, und jetzt haben wir das erst gemacht und die sind jetzt bei uns in der Klinik. Und das hilft dabei alles nicht. Was machen wir dann?
Ja, dann ist es so, dass wir dementsprechend dann medikamentös erstmal die Tachykardie als solche diagnostisch eingrenzen. Es ist so, dass wir mit dem Adenosin heute ein Medikament haben, was über eine AV-Blockierung dabei hilft, eine ventrikuläre von einer supraventrikulären Tachykardie zu unterscheiden, Punkt A, oder auch von einer Atrialektoben, dass man die demaskiert, und B, über die AV-Blockierung bei der supraventrikulären Tachykardie dann dazu führt, dass der Re-Entry-Mechanismus durchbrochen wird und damit die Tachykardie steht und wieder in Sinus überführt wird.
Das heißt, das ist therapeutisch bei der supraventrikulären und diagnostisch, wenn es nicht hilft, um dann zu sagen, war es wahrscheinlich doch nicht supraventrikulär, korrekt?
Korrekt. Und es wird ja in wachsenden Dosen gegeben, 100, 200, 300 Mikrogramm und so weiter. Man kann dann eine AV-Blockierung damit erzeugen, muss aber natürlich dabei auch dafür Sorge tragen, dass ich den Patienten gut überwache. Macht ein thorakales Engegefühl, kann Bronchoobstruktion auslösen, kann auch zu schweren Rhythmusstörungen selber führen. Von daher ist es nichts, was man mal so eben macht, also definitiv nicht mal so eben in der Praxis, aber auch nicht so eben in der Klinik.
Wer darf das in Heidelberg? Wo?
Also wir machen das praktisch als Hausregel auf der Intensivstation. Wir machen das nicht auf Normalstation, da gelten wir gerne als unsportlich. Aber ich brauche entweder einen Eingriffsraum mit entsprechend Assistenzpersonal, Überwachung zu zweit, Defi, der geschmiert ist, Euphylin aufgezogen, entsprechende Notfallmedikamente griffbereit, Tubus, Absaugung. Also gut ausgestattet, ja, nicht auf Normalstation.
Passiert ja irgendwie selten, gell, dass es Ärger gibt dabei, trotzdem Intensivstation bzw. Intensivsetting je nach Klinik und vor allem auch Leute, die dann wissen, was sie machen, wenn es schief geht.
Genau. Also ich glaube, mögen andere in anderen Setups, was die Räumlichkeiten angeht, anders entscheiden. Aber ich glaube, was alle Konsens herrscht, ist, dass man das nur durch Leute machen lässt, die Kolleginnen und Kollegen, die erfahren sind, die nicht allein sind, die eine entsprechende Überwachungs- und therapeutische Eingriffsmöglichkeiten haben, ja.
Lass uns mal das Thema wechseln. Also als wir uns das so überlegt hatten, Kinderkardiologie, hatte ich gedacht, wir müssen ganz viel über Herzgeräusche und Abklärung von Herzgeräuschen sprechen. Ist das immer noch einer der wesentlichen Gründe, warum jemand zu Ihnen kommt, oder ist es gar nicht mehr so sehr?
Doch, das ist schon noch so. Das erstmals auffällig gewordene Geräusch, entweder bei einer U-Untersuchung oder bei einer zufälligen anderen Untersuchung, ist sicher ein wesentlicher Vorstellungsgrund beim Kinderkardiologen draußen, wie auch hier in der Klinik. Natürlich seltener, weil die niedergelassenen Kinderkardiologen da so eine Menge an Patienten bereits diagnostizieren, dass wir die alle so gar nicht sehen, wo wir auch dankbar sind natürlich. Ein Drittel aller Kinder hat ein sogenanntes akzidentelles Herzgeräusch. Das ist nichts anderes wie Motorenlärm. Ich habe ein normal strukturiertes Herz, unter Umständen noch eine ehemalige embryonal vorhandene Arterie im linken Ventrikel, die zum fibrotischen Strang geworden ist, völlig harmlos, führt aber dazu, dass die Blutsäule diese Struktur zum Schwingen bringen kann und ich dann ein Geräuschphänomen erzeugen kann. Und es klingt klassisch sogar musikalisch. Deshalb haben das unsere Vorgänger noch im letzten Jahrhundert und im vorletzten als musikalisches Herznebengeräusch bezeichnet, weil es genau so klingt. Und vielfach.
Und ein Drittel gilt für alle Altersgruppen, oder wird es irgendwie weniger, oder wie ist
das? Genau, das wird weniger. Das sind meistens Kleinkinder oder Schulkinder und auch Säuglinge, die kommen. Erwachsene hat praktisch, also das wäre eine absolute Rarität. Da hört man meistens den Motorenlärm, nenne ich es jetzt mal, gar nicht mehr, weil der Abstand Herz zur Brustwand einfach größer wird und deshalb die physikalische Transmission des Schalls da nicht so weit kommt, dass es überhaupt mit dem Stethoskop zu erfassen ist.
Okay, also ein Drittel der kleinen Kinder hat ein Herzgeräusch. Musikalisch, der Charakter, fragt man sich immer, kann ich das so als Berufsanfänger so gut identifizieren? Ist Lageabhängigkeit noch ein Kriterium oder ist das auch so ein Märchen von früher?
Ja, das ist im Stehen da, im Liegen nicht. Das gibt es schon mal und Es wechselt auch mal da, mal nicht da. Das sind alles Kriterien, absolut richtig. Es ist aber so, um es klar zu sagen, was wir auch immer machen, wenn das Geräusch zwar so klingt, das EKG ist normal, Sättigung ist normal, auch ganz wichtig, dass der Patient eine normale Sättigung hat. Wir machen im Jahr 2023 selbstverständlich immer ein Echo, aber eines dann nur. Das wird einmal diagnostiziert als strukturell unauffälliges Herz mit dem Geräusch und dann die Eltern dahingehend informiert, dass das völlig harmlos ist und sie auch nicht mehr kommen müssen. Es wird nicht kontrolliert.
Okay, aber das heißt auch im Jahr 2023, 2024, Kind kommt zu Ihnen, Sie sagen, Sie sind ein erfahrener Kinderkardiologe, Sie werden wahrscheinlich mit sehr, sehr hoher Treffersicherheit sagen, das ist ein akzidentelles Herzgeräusch, Sie machen trotzdem ein Echo.
Korrekt. Ich glaube, das wird auch von allen Kinderkardiologinnen und Kinderkardiologen so gehandhabt, mit gutem Ansatz und mit gutem Hintergrund, ja.
Okay, also einmal ein Echo und dann Haken dran, akzidentelles Herzgeräusch.
Genau.
Okay.
Ja.
Und das, wie gesagt, machen die allermeisten niedergelassenen Kinderkardiologinnen, kriegen das ja sicher gut hin. Dennoch gibt es ja so ein bisschen so einen Impuls nach dem, da ist ein Herzgeräusch und das kannten wir bislang noch nicht. Im Zweifelsfall landen doch die Anrufe besorgter Eltern bei Ihnen in der Sprechstunde und sagen, wir brauchen jetzt ganz dringend einen Termin.
Ja, das ist schon so. Nur auch da ist die Anamnese wieder extrem mächtig. Ein neu aufgetretenes Herzgeräusch in Neugeborenen und Säuglingszeit hat sicher einen anderen Stellenwert, als wenn das jetzt beim 4-, 5-, 6-Jährigen, der zig Untersuchungen vor sich hat, hinter sich gebracht hat, neu auftritt. Und dann hat es in aller Regel die Zeit, die man braucht, bis man einen elektiven Termin kriegen kann, wenn es dem Kind sonst gut geht.
Also nochmal, wer kriegt einen flotten Termin bei Ihnen?
Einen flotten Termin kriegen Neugeborene und Säuglinge, ganz klar.
Okay. Und die anderen, klar, sind älter, sind damit schon älter geworden, also ist wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Notfall. Okay. Aber Säuglinge und Neugeborene, wo wir das vorher nicht wussten, da darf man dann schon mal anrufen und sagen, wir brauchen jetzt mal ganz schnell einen Termin.
Ja, ich glaube, das ist schon, gerade wenn es Neugeborene sind, extrem wichtig. Da sollte man nicht die Sonne untergehen lassen, bevor man geguckt hat, woher das Geräusch kommt. Das ist zwar dann, dass man sagt, ja, ein bisschen Trigespedalinsuffizienz, noch ein bisschen Ductus, der sich jetzt gerade verschließt. Das sind aber Spekulationen. Ich habe im eigenen Erfahrungsgut ähnlich einen persönlich erlebten Fall von einem unterbrochenen Aortenbogen mit einer ganz normal gestellten Anforderung aus der Neo, wo ich das gerade noch so geschafft habe, durch ein Routine-Echo eine Katastrophe zu verhindern. Von daher, Neugeborene mit Geräusch, das ist eine klare Indikation für ein sofortiges Echo.
Okay, und das Kindergartenkind wird so behandelt, wie Sie es vorher auch beschrieben haben, kriegt Blutdruck gemessen, kriegt ein EKG geschrieben und wenn da nichts ist, dann reicht Routine.
Genau.
Okay. Gut, wir steuern so ein bisschen, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt, auf die Infektsaison zu. Und eins der wesentlichen Themen im vergangenen Winter war immer Antibiotikamangel. Nun wissen wir, dass die allermeisten Infekte virale Infekte sind und sowieso kein Antibiotikum brauchen. Aber hat ein Kind ein Herzproblem, braucht es vielleicht manchmal doch ein Antibiotikum. Und da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren, also Stichwort Endokarditis-Prophylaxe, beziehungsweise wann denke ich dran, wer braucht in welcher Situation doch noch ein Antibiotikum. Wollen Sie da vielleicht kurz sagen, was sich da so verändert hat in den letzten Jahren?
Ja, also es ist so, dass Dinge, die früher noch obligat für die sogenannte Endokarditis-Prophylaxe, das heißt eine Gabe von Antibiotika oral, eine Stunde beispielsweise vor einem zahnärztlichen Eingriff, 6 Stunden nach, dass sich das deutlich jetzt in der Indikationsstellung verringert hat. Die klassischen Schandwietchen, Ventrikelseptumdefekt, AV-Septumdefekt, Ductus, das ist keine Indikationsstellung mehr für eine Endokarditis-Prophylaxe. Was selbstverständlich bleibt, sind zyanotische Patienten, Patienten mit implantierten Klappen oder Biomaterialien, Patienten mit Resteffekten, unklaren Patchmaterialien etc. Da bleibt selbstverständlich die Indikationsstellung für die Durchführung der Endokarditis-Prophylaxe noch bestehen.
Okay. Und gibt es noch so diesen Endokarditis-Pass? Früher gab es den so. Gibt es den noch?
Ja, den gibt es sogar jetzt in einer neuen Novelle. Also da hat die Deutsche Gesellschaft für Kinderkardiologie federführend von Frau Haying, die haben einen neuen Endokarditis-Pass sozusagen, einen Ausweis erstellt, der aus meiner Sicht deutlich besser geworden ist wie der Vorgänger. Den kann man sich ja auch entsprechend über die Weblinks dann dort mal besorgen. Und da wird auch klarer formuliert, wo Endokarditis-Prophylaxe erforderlich ist und wo nicht.
Und da gibt es auch eine neue Leitlinie dazu, korrekt?
Oder
nicht mehr ganz
neu. Ja, die ist nicht mehr so ganz neu. Ja, ist richtig. Die Novelle, die in Deutschland gemacht worden ist, ist Folge dessen, was sich im angloamerikanischen Raum getan hat. Das ist jetzt ja schon eine ganze Weile her, diese Änderung. Seither hat sich an der Indikationsstellung nichts mehr geändert.
Okay, aber schadet ja nicht. Die würden wir dann auch in die Gesprächsnotizen sozusagen nochmal schreiben, sodass wer es gerne nachlesen möchte, kann es dann auch im Langtext sozusagen nochmal selber studieren. Herr Gurenfloh, es gibt ein traditionelles Element in diesem Podcast und das heißt Do's and Don'ts. Dinge, die Sie positiv oder als negative Nachricht loswerden wollen. Sie dürfen die Reihenfolge wählen. Mein Rat ist aber, fangen Sie mit den Don'ts an, um positiv mit den Do's zu enden. Aber es trotzdem.
Ja, doch.
Fühlen Sie sich nicht bevormundet.
Ja, also es ist schon so, dass wir mal mit den Don'ts anfangen, sinnvollerweise. Also was nicht geht, ist, dass ein Mensch mehrere U-Untersuchungen, mehrere Vorstellungen hat, ohne dass zu einem Zeitpunkt X auch nicht mal Leistenpulse, gesamter Pulsstatus erhoben wurde und ein Blutdruck gemessen wurde. Das ist deshalb extrem wichtig, weil wir würden keine 16-Jährigen mit schwerem arteriellen Hypertonus sehen, mit einer schweren Koarktation, wenn irgendjemand zuvor das nicht einfach mal gemacht hätte. Und die Odyssee, die diese Patienten teilweise hinter sich haben, ist bedauerlich. Noch mehr bedauerlich ist, dass eine spät operierte Koarktation leider mit einer hohen Wahrscheinlichkeit assoziiert ist, dass ich den Bluthochdruck nie wieder loswerde in meinem Leben, auch wenn ich sehr gut operiert oder interventionell versorgt worden bin. Und das ist ein bedauerliches Ereignis, weil das kostet einen Patienten 20 Jahre Leben. Und es lässt sich mit einer guten Diagnostik zumindest in der statistischen Häufigkeit deutlich vermindern. Von daher, das ist für mich das Don't. Ja, und dann kommen wir zu den Do's. Ich glaube, wenn man als Kinderarzt einen Patienten zum ersten Mal sieht, schließt sich an das Letzte quasi nahtlos an, dann sollte eine komplette kardiorespiratorische Untersuchungen schon dazugehören, auch mit Blutdruckmessungen und Pulsen. Ich erinnere mich an meine Weiterbildungszeit in Berlin, Ende der 80er Jahre. Da habe ich allein in meiner Dienstzeit in der Allgemeinambulanz in dem Jahr zwei Patienten mit Isthmusstenose rausgefischt, die eigentlich nur wegen einer Angina tonsillaris oder einer Otitis kamen. Also man kann da schon was finden, wenn man sucht. Und das andere ist dann, Technik ist gut, Technikgläubigkeit ist nicht gut. Wenn man Werte sieht auf dem Blutdruckmessgerät, wo man sagt, das kann eigentlich nicht stimmen. Ich habe einen Patienten, der ist kalkweiß, speisig, adinam und da wird mir noch einen normalen Blutdruck angezeigt von meinem Oszillometer. Dann hat das Oszillometer nicht recht. Dann bin ich da eben mit der Technik nicht zum Ziel gelangt und muss dann anderes tun. Von daher darf man nach wie vor händisch auch mal Blutdruck messen. Das sind so, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Damit kann man ganz konkret Menschen sehr gut helfen. Man kann sie vor Schlimmem bewahren. Und wenn es nur davon ist, dass sie eine jahrzehntelange antihypertensive Therapie benötigen.
Okay, wunderbar. Vielen Dank auch für diese praktischen, praxisrelevanten Appelle am Schluss. Vielen herzlichen Dank für das aus meiner Sicht sehr interessante Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare und Rückmeldungen. Wir freuen uns über Likes auf den verschiedenen Plattformen, aber auch über Themenvorschläge und hoffen, dass Sie bei der nächsten Folge wieder zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.